Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber Daniel Fiene.
Hallo.
Und Herr Pähler.
Guten Abend. Darf man das, wie Journalisten mit den Infos aus dem Datenleck umgehen sollten?
Polarisieren im digitalen Raum, wie Hashtag Kantholz, Nazis raus und Robert Habeck diese Woche die Medien herausforderten.
Jetzt sendet sie auch noch. Das steckt hinter dem eigenen Sender von Barbara Schöneberger.
Nach einer Idee von Harald Schmidt, wie die Serie La Boule und Erben die Verlegerfamilien auf den Arm nimmt.
Das sind unsere Themen in dieser einen Stunde Was mit Medien.
Die erste Meinung.
Die beschäftigt sich mit dem riesigen Datenklau, der ja die letzten Tage prägte. Lassen wir mal beiseite, dass einige Politiker von einer riesen Cyberattacke gesprochen haben. Es aber am Ende ein 20-jähriger frustrierter Jugendlicher war, der offenbar geduldig ausnutzte, dass die Daten nur semi-gut geschützt waren. Reden wir über das, was Journalisten mit diesen Daten machen. Kritik gab es beispielsweise an einem Radiosender, der berichtete, obwohl der Twitter-Account, über den die geklauten Daten verbreitet wurden, noch online war. Das hat den Run auf die Daten verstärkt, zum Beispiel durch weitere Journalisten, die diese Daten jetzt auch nutzen. Kritik kam vom Deutschlandfunk-Kollegen Peter Welchering bei Medias Res.
Man hätte anders vorgehen müssen. Und wie da vorgegangen war, das war nach meiner berufsethischen Bewertung falsch. Denn die Kollegen des RBB, die hätten ihre Initialberichterstattung erst nach der Sperrung des Twitter-Accounts bringen sollen. Das wäre mit Twitter zu verhandeln gewesen. Notfalls hätte man da als Journalist auch mal beispielsweise das Bundeskriminalamt mit einschalten können. Einige Kollegen haben anschließend übrigens auch Bilder mit den Links zu den Daten weiterhin veröffentlicht. Auch das war grob fahrlässig. Und die anschließende Sensationsberichterstattung, also da bin ich wirklich entsetzt, die war völlig verantwortungslos. Und die Kollegen, die sollten sich auch nicht darauf rausreden, dass beispielsweise DJV-Pressesprecher Hendrik Zörner in einer Pressemitteilung dann am Freitagnachmittag den Informantenschutz und die Whistleblower wegen dieser Datensammlung dann schon so richtig in Gefahr sah. Also das ist genau dieser billige Sensationismus, den brauchen wir nicht, weil nur Sensation steckte da eben nicht dahinter, da muss aufgeklärt werden.
Die zweite Meinung.
Kommt heute vom grünen Politiker Matthias Ohmen. Der twitterte, Zitat, Tacheles. Ich weiß, dass Nazis Daten von mir veröffentlicht haben. Das geht 200 anderen Leuten auch so. Aber Journalisten, die meinen, diese Daten nutzen zu dürfen, mich anrufen und mir dumme, intime Fragen stellen, steckt euch euer Zeilenhonorar sonst wohin. Ruft hier nicht an.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien? Das entspannte Medienmagazin. Wir üben uns in Entspannung, denn es gab in dieser Woche so manchen Aufreger in den Medien.
Grünen-Chef Robert Habeck, der löschte sich zum Beispiel von Twitter, nachdem er sich über den großen Datenraub ärgerte, den auch ihn betraf. Und weil er über ein Wahlkampfvideo stolperte, bei dem er sagte, dass die Grünen alles versuchen, dass Thüringen ein demokratisches Land wird, statt bleibt. On- und Offline-Deutschland diskutierte stark polarisiert darüber.
Ja, das war echt spannend zu beobachten. Mhm. Oder jetzt die Hashtag-Kantholz-Debatte. Der Angriff auf den AfD-Abgeordneten Frank Magnitz in Bremen. Hatte der Zwischenfall einen rechtspopulistischen Hintergrund oder nicht? Der Kampf um die Deutungshoheit, auch bevor alle Fakten auf dem Tisch liegen, bestimmten nicht nur die Schlagzeilen, sondern jetzt auch noch weiterhin den Diskurs.
Und dann haben wir auch noch den Fall um die ZDF-Journalistin Nicole Diekmann. Ihr Tweet, Nazis raus, löste einen Shitstorm gegen sie aus. Verschiedene Ecken des Landes versuchten dabei quasi die Grenzen des Sagbaren zu verschieben. Die Tweets gegen Diekmann, die sind alles andere als schön. Viele Medien twitterten deshalb aus Solidarität Nazis raus. Und da gab es dann auch Kritik, denn damit haben einige Medien die Mainstream-Medienkritiker wiederum bestätigt.
Tja, und alle Fälle haben etwas gemeinsam. Es geht um Digitalisierung, es geht um Demokratie und irgendwie auch um Integration. Und genau darüber wurde heute beim CIVIS Medienkongress in Berlin debattiert.
Vielleicht kurz zur Erklärung, was CIVIS ist. Ein Blick in die Selbstbeschreibung. Die CIVIS Medienstiftung begleitet als mediales Netzwerk für Migration, Integration und kulturelle Vielfalt in Europa aktiv die mediale Meinungsbildung zu allen relevanten gesellschaftspolitischen Fragen der europäischen Einwanderungsgesellschaft.
Da gab es einen ganzen Workshop, um diesen Satz aufzuschreiben. Ne? Was mit Medienreporter Benjamin Weber war bei der CIVIS Medienkonferenz in Berlin für uns dabei. Benjamin, bleiben wir mal beim Aufreger Nazis raus und Nicole Diekmann als erstes. Wie wurde denn dieser Aufreger diskutiert?
Der Aufreger war auf jeden Fall Thema, dass jetzt viele Medien sich in Solidarität Nazis rausgepostet haben. Das wurde jetzt so nicht erwähnt, aber es war schon in den verschiedenen Vorträgen und Debattenbeiträgen ganz klar zu merken, dass jetzt schon so von Demokratie Feinden die Rede war, zum Beispiel von außerhalb RT, aber auch vom Populismus in Deutschland, von populistischen Strömungen, die alle den Hass im Netz befeuern. Und mit Hass im Netz hat sich beschäftigt Andreas Zick, ein Konfliktforscher von der Universität Bielefeld, der hat da vorgetragen und in einer Diskussion mitgemacht. Und mit ihm habe ich auch gesprochen und er sagt, Hass im Netz, der entzündet sich immer oder häufig an einem Opfermythos.
Und Diekmann-Fall erzählt uns, sie postet Nazis raus und das Hate-Posting folgt, weil man sich legitimieren kann, dadurch, dass man zur Opfergruppe gehört. Die Deutschen sind Opfer, wir sind Opfer. Und deswegen erzählen uns Hate-Postings etwas auch über Legitimität. Es erscheint den Menschen legitim, das zu tun. Und das wiederum basiert auf massiven menschenfeindlichen Stereotypen. Wenn Sie Postings sehen gegenüber Frau Diekmann, dann stecken dahinter sexistische Bilder, dann stecken dahinter aber auch massiv immigrantenfeindliche, menschenfeindliche Bilder.
Ja, und nach Zick sind jetzt eher diese Gefühle der Legitimität das Problem und nicht unbedingt der digitalen Medien. Die sind eher dann nur der Kanal, das rauszulassen.
Was ja all diese Medienthemen dieser Woche gemeinsam haben, sie sind einfach ein großer Aufreger. Wieso knallt es so oft im Netz eigentlich?
Ja, es war viel die Rede davon, ob das ein technisches Thema ist. Also ob man jetzt sozusagen als Journalisten oder als Journalismus noch nicht so wirklich weit ist, um zu verstehen, wie die Menschen mit dieser technischen Algorithmus und so weiter Geschichte umgehen. Was ich ganz interessant fand, der Bernhard Pörksen war da, Professor für Medienwissenschaft in Tübingen. Und der hat gesagt, technische Sachen, Algorithmen, das ist alles überschätzt. Und er hat da so ein Beispiel gebracht, was ich super interessant fand. Und zwar soziologische Forschung, Flight Rage. Das hat erstmal jetzt gar nichts mit Internet zu tun, aber es gibt eine Studie, die untersucht hat, wie viele Konflikte oder wann Konflikte in Flugzeugen passieren. Also wann ticken die Leute in Flugzeugen mehr aus? Und ein Ergebnis war, dass in Flugzeugen, wo die Leute alle durch einen Eingang reingehen, das heißt also erstmal, wenn man einen normalen Platz hat, erstmal durch die erste Klasse durch muss, an den Reichen vorbei, die mehr Beinfreiheit haben und so weiter und dann hinten auf die billigen Plätze geht, dass in solchen Fällen die Konfliktbereitschaft im Flugzeug viel höher ist. Und wenn alle Leute aus unterschiedlichen Eingängen reingehen und die anderen nicht sehen, knallt es weniger an Bord. Und das hat er übertragen auf die sozialen Medien. Er hat gesagt, im Prinzip ist das Internet, gibt es keine Filterblasen, sondern das Internet ist ein Riesenhaufen aus Links und man kann mit einem Klick in die nächste Filterblase reinschauen und in das nächste Paralleluniversum. Und die Konfrontation, die dadurch entsteht, die sorgen eigentlich für den Konflikt. Das fand ich eigentlich einen ganz interessanten Gedanken. So.
Aber wie ist das mit diesen ganzen Konflikten und Aufregern? Sollten Medien weniger über solche Aufreger berichten?
Ja, das war heute auf jeden Fall auch Thema. Anja Reschke von NDR Panorama hat zu dieser ganzen Diekmann-Nummer gesagt, im Prinzip ist das ja eine totale Luftnummer inhaltlich. Also Diekmann hat was getwittert, was demokratischer Konsens ist. Und es wurde unglaublich viel darüber berichtet und das sah sie eigentlich eher kritisch, weil sie ja auch relativ zu Recht sagt, dass es durchaus andere Probleme gibt, die berichtenswert sind. Was ich auch noch ganz interessant fand, war die Bundesbeauftragte für Integration, Annette Wiedmann-Mautz von der CDU war da und die hat auch sehr deutlich Kritik geübt an allen Medien, an den Massenmedien und so weiter, weil man sich so auf die Reichweiten konzentriert und auf die Sachen, die sich klicken und so weiter und sie hat eben kritisiert und gesagt, dass sie es überhaupt nicht versteht, warum, wenn ein Flüchtling eine vergleichsweise milde Straftat begeht, dass dann deutschlandweit die Schlagzeilen bestimmt.
Was würdest du sagen, wenn du nochmal schaust, was du alles gehört hast? Welche Lösungen sind dir auf dem Kongress sonst noch untergekommen?
Ja, die Lösungen, die da so präsentiert wurden, das waren im Prinzip eigentlich die altbekannten Ansätze. Also wir Journalisten müssen mehr Transparenz zeigen im Umgang mit unserer Arbeitsweise, das viel, viel mehr erklären, wie wir recherchieren, wie wir arbeiten. Wir müssen transparenter werden im Umgang mit den Fehlern, Kommunikation mit den Nutzern, wir müssen mehr zuhören. Und in dem Zusammenhang fand ich eigentlich Peter Limburg ganz interessant, der Intendant der Deutschen Welle, der sagt, wir müssen eigentlich auch unsere Journalistenlaufbahn ändern. Also aktuell ist es ja meistens so, man braucht ein abgeschlossenes Hochschulstudium, dann macht man ein Volontariat bei einem Sender oder geht zur Journalistenschule und das ist also eine ziemlich vielleicht elitäre Ausbildung, die man dadurch läuft. Und er sagt, das muss eigentlich anders werden. Zum Beispiel hat er ein Beispiel gebracht, in der Deutschen Welle, im aktuellen Volo-Jahrgang gibt es einen Musiker, der kein Studium hat, der auch vorher noch nie irgendwie journalistisch gearbeitet hat. Und den hat er so ein bisschen als Paradebeispiel gebracht dafür, dass in den Redaktionen oder dass die Redaktionen eigentlich der Gesellschaft ähnlicher werden müssten.
Ich glaube, es ist wichtig, dass man versucht, uns insgesamt diverser aufzustellen, dass es nicht immer nur BWL, Jura, Politologie, Soziologie-Studenten sind, die dann irgendwo ein Volontariat machen und dann Journalist werden, sondern dass wir uns öffnen mehr für die Gesellschaft. Weil ich glaube, das Problem von Journalisten und Medienhäusern ist schon, dass sie ein Stück den Kontakt zur Wirklichkeit, zu den Problemen der Menschen schon verloren haben.
Ja, und die Idee dahinter ist eben, wenn man mehr Leute, also wenn man diversere Leute aus verschiedenen Gesellschaftsschichten mit verschiedenen Biografien, auch mit Migrationshintergrund und so weiter in den Redaktionen hat, dass man dann viel einfacher die gesellschaftlichen Prozesse und Probleme abbilden kann. Wenn man aber jetzt ganz ehrlich ist oder wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, ich fand, im Prinzip hatte man davon, also von diesen Lösungsvorschlägen zumindest, ja fast alles auch schon mal gehört. Und diese Ratlosigkeit mit dem Vertrauensverlust und mit der Frage, warum ist es eigentlich in den digitalen Räumen so, dass das bessere Argument gar nicht mehr unbedingt automatisch gewinnt, wie man das vielleicht früher gewohnt war. Also dass diese Ratlosigkeit immer noch ziemlich dominant ist und dass es da eigentlich immer noch keine richtige Antwort drauf gibt. So habe ich das empfunden.
Benjamin Weber, herzlichen Dank. Er hat für uns von der CIVIS Medienkonferenz berichtet. Die hat heute in Berlin stattgefunden.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien? Das persönliche Medienmagazin.
Heute Abend, da beschäftigen wir uns mit einem Trend, den wir seit einiger Zeit schon in der Medienlandschaft beobachten, wenn Prominente selbst zur Medienmarke werden.
Schauen wir mal auf das Jahr 2015 zurück. Da hat man sich so gedacht, so, was? Wirklich? Es gibt eine Zeitschrift, die Barbara heißt, so wie Barbara Schöneberger. Und dann war die auch noch von Barbara Schöneberger? Ja, Barbara Schöneberger hat ihre eigene Zeitschrift zusammen mit Gruner und Jahr auf den Markt gebracht. Und das war echt erfolgreich. Und daraus ist dann ein richtiger Trend entstanden. Egal ob Joko Winterscheid, Eckhard von Hirschhausen, Daniela Katzenberger oder Johann Lafer, viele andere Promis haben Zeitschriften aus der Taufe gehoben, die rund um ihre Persönlichkeit konzipiert wurden. Mhm. Tja, was würdest du, Herr Peller, machen, wenn du jetzt so ein Trendsetter bist und dir viele nachfolgen?
Also, jetzt mal vorausgesetzt, ich wäre das, ne? Und ich hätte einen Trend.
Okay, sehr hypothetisch.
Okay. Ja, aber wir haben ja Fantasie. Mhm. Also, wenn ich jetzt einen Trend gesetzt hätte und dann machen wir das alle nach, das ist ja quasi das Dilemma, dann würde mir eigentlich nichts anderes übrig bleiben, als einfach was Neues zu machen und eben was andere noch nicht machen.
Das hat Barbara auch gemacht. Genauso diesen Pälerweg ist sie gegangen. Mhm. Zusammen mit dem Radioanbieter RadioCast hat sie vor wenigen Wochen einen eigenen Radiosender zur Welt gebracht. Dieser Sender heißt Barbara Radio und auf Barbara Radio gibt es 24 Stunden am Tag vor allem eins Schöneberger.
Also statt einer eigenen Sendung einen ganzen Sender. Hören wir mal rein.
Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, dieser Sender heißt Barbara Radio und diese Frau heißt Barbara Schöneberger.
Der neue Tag geht los. Langsam müssen wir es anpacken. Wir machen das einfach zusammen heute, habe ich mir gedacht. Und zwar mit eurer Lieblingsmusik. Guten Morgen.
Macht das Leben Schöneberger. Mit den Waffeln einer Frau. Barbaras hochdelikates Interview.
Hallo für alle, die gerade neu dazugeschaltet haben. Wir sind mittendrin in einem wirklich sehr lustigen Interview, das sage ich jetzt mal ganz neutral, mit dem großartigen Olli Schulz. Ich habe nämlich Waffeln gebacken. Ich war extra etwas früher da heute. Gehen Männer wirklich freiwillig in Elternzeit? Das ist eine gute Frage. Micky Beisenherz, unser Männerexperte, der hat sich Gedanken zu dieser Frage gemacht und hier kommt seine Antwort.
Expedition ins Bierreich. Barbara forscht am Mann.
Gehen Männer wirklich freiwillig in Elternzeit? Um die Frage zu beantworten, muss man erst einmal schauen, wie Männer heutzutage ihre Vaterrolle definieren.
Schöne Musik, oder? Und wer hat's ausgesucht? Icke. Ich ganz allein. So wie alles hier. Ich mache eigentlich fast alles ganz allein. Und deswegen heißt es ja auch Barbaradio und nicht Klausradio oder Bettinaradio. Habt ihr darüber mal nachgedacht?
Barbaradio.
Viel Spaß beim Hören. Eure Barbara.
Ah, Herr Peller, wie ist dein Eindruck?
Also es hört sich auf jeden Fall Schöneberger an, würde ich mal sagen. Also man hört, man spürt das richtig. Ich finde das schon faszinierend. Ich frage mich natürlich jetzt, wäre das, also immer noch hypothetisch, wäre das auch was für mich? Also so eine Pälerwelle. Mhm. Aber ich wüsste mal ehrlich gesagt gar nicht, wie man jetzt gleich einen ganzen Radiosender um eine Person erfindet.
Dann lassen wir uns das doch mal erklären von unserem heutigen Gast. Sebastian Vogt ist nämlich Programmdirektor digital bei RegioCast und somit auch für Barbaradio zuständig. Und vielleicht habt ihr es schon mal mitbekommen, ich organisiere ja auch die Preisverleihung Goldene Blogger. Und da ist das Barbaradio als beste Social Media Präsenz einer Celebrity. Denn mal ehrlich, ist Radio nicht das Most Social Medium irgendwie dann auch nominiert. Und deswegen freue ich mich besonders, dass wir heute Abend mehr über das Projekt erfahren. Guten Abend, Sebastian.
Ja, guten Abend. Wir freuen uns natürlich auch sehr über die Nominierung. Ja, das gleich mal vorneweg.
Ja, mal gucken, was dann wird. Aber da wissen wir Ende des Monats
mehr. Wir sind sehr gespannt, ja.
Barbara Schöneberger hast du uns ja jetzt nicht mitgebracht, weil, haben wir gerade gehört, die ja jetzt quasi alles allein machen muss und rund genau. um die Uhr in ihrem Studio stehen muss.
Genau, die steht jetzt gerade live im Studio, so wie 24 Stunden von Montag bis Sonntag und hat deswegen keine Zeit.
Kein Urlaub mehr.
Nee.
Das läuft.
Alles gestrichen.
Wir wollen ja lernen, wie wir auch, ich will jetzt sagen, nicht Herrn Perler loswerden wollen, aber vielleicht für ihn einen eigenen Radiosender erstellen können. Was ich schon über Barbara Radio gelernt habe, euer Projekt hat sehr viel mit Essen zu tun. Aber bevor wir dazu kommen, wie ihr Barbara überzeugt habt, wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen, einen Radiosender zu machen, der sich nicht nur um ein Thema, sondern direkt um einen ganzen Prominenten dreht?
Na, im Grunde habt ihr es ja schon gesagt, ne? Also wenn sich das bei jemandem anbietet, haben wir überlegt, na, dann kann eigentlich nur Barbara in Frage kommen. Na klar, sie macht Fernsehen, sie, wie wir wissen, macht seit einigen Jahren Musik, bringt CDs raus, hat nun eben die Zeitschrift, wie ihr gesagt habt. Und ich wusste gar nicht, sie macht auch Tapetenkollektionen übrigens. Also wenn ihr eure Wand mit Barbara Tapeten pflastern wollt, auch das ist möglich. Und seit kurzem hat sie eine Kofferkollektion. Und mit diesen Koffern übrigens kann man in diesem Jahr auch auf eine offizielle Barbara Schöneberger Kreuzfahrt gehen. Ja? Also das ist inzwischen ein ziemliches Universum. Ja, und wir haben einfach mal so überlegt, okay, diese Frau, das würde sich vielleicht anbieten, was macht die eigentlich noch nicht? Ja, und im Grunde sind wir da bei zwei Sachen gelandet. Klodeckelbezüge zum Beispiel, das macht sie noch nicht. Und eben Radio. Und weil wir ein Radiounternehmen sind, haben wir uns dann dem Letzteren mal angenommen und überlegt, wie kriegen wir denn das hin, rund um sie eine, ja nicht unbedingt nur eine Radiowelt zu stricken, sondern wir sehen das eher so als Audioplattform. Was könnte man denn da alles in Sachen Audio rund um diese Person anbieten?
Jetzt hat RegioCast ja vor einigen Jahren, schon ein bisschen her, mit 9011 mal Deutschlands ersten Fußballsender als Digitalradio gestartet. Ist das so ein bisschen so eure Grundidee und Mentalität? Im Digitalen muss man eben nicht mehr in Frequenzbereichen denken, sondern kann in Themen oder in Personen denken?
Ja, das war tatsächlich der erste Versuch, ein rein digitales Produkt zu launchen damals, was ja auch mit großem Erfolg dann ein, zwei Jahre funktioniert hat, bis dann eben, ja, das ist eigentlich sehr ironisch, ne, bis dann die Audio Kohle so hoch wurde für die Fußballrechte im Audiobereich, dass wir uns das dann eines Tages nicht mehr leisten konnten. Und jetzt ist es ja im Pay-Bereich bei Amazon angelangt, halt der ganze Spaß. Ja, das war ein bisschen schade, dass das nicht geklappt hat, dauerhaft 9011 zu betreiben. Aber wir haben dadurch eben auch sehr viel gelernt. Also wir haben unter anderem eben auch gelernt, okay, vielleicht versuchen wir dann doch in der Folge mal Radiosender oder Radiomarken digital aufzubauen, die wir so ein bisschen low starten können, ohne dass jetzt eben gleich 20 Kommentatoren und ein riesen Redaktionsteam da im Hintergrund stehen. Steht. Ja, und das machen wir jetzt eigentlich so seit etwa 2-3 Jahren. Da gibt es dann so, ja, zum Beispiel 80er-Radios, 90er-Radios, die aber eben auch alle mehr sind als nur einfache Streams oder eine Spotify-Liste, sondern da melden sich halt auch Moderatoren mal zu Wort und da gibt es Nachrichten und sowas. Und davon haben wir jetzt in den letzten Jahren relativ viel aufgebaut. Es gibt so eine Deutschpop-Marke zum Beispiel oder jetzt in der Weihnachtssaison zum zweiten Mal in Folge haben wir jetzt so ein Weihnachtsportal gehabt, das eben mehrere Weihnachtsmusikformate anbietet. Und so versuchen wir uns da so ein bisschen ranzupirschen und immer größer und größer zu werden. Und da war jetzt dieses Projekt Barbara Radio oder Barbaras Radio halt mal wieder ganz was anderes. Also das hat sich so etwa auch über 1-2 Jahre angebahnt. Also ihr könnt euch ja vorstellen, dass es vielleicht nicht so ganz einfach ist, mit dieser Dame zusammen ein Geschäftsmodell zu entwickeln. Also da gibt es einige Leute natürlich, die da mitreden. Mal angefangen von ihrem Management und dann natürlich auch die Zeitschrift, habt ihr ja schon erwähnt. Man muss dann eben auch mit Gruner und Jahr reden und so weiter und abstimmen, ist da eine Koop möglich und so weiter. Wie kann das alles möglichst gut ineinander greifen? Ja, und dann so Richtung Sommer hat das dann ganz gut geklappt. Und ja, klar, wir haben sie mit ein bisschen Essen überzeugt.
Genau, was hat das mit dem Essen auf sich? Also wie hat die Barbara da überzeugt?
Ja, also wir haben zum Beispiel beim allerersten Treffen mal eben was nachgekocht, was in ihrer Zeitschrift als Rezept drin stand. Und das hat sie tatsächlich beeindruckt, muss man sagen. Und inzwischen sind wir sehr geübt, auch tatsächlich im Waffelbacken. Ich auch persönlich habe das jetzt erfolgreich schon ein paar Mal gemacht. Die haben ganz gut geschmeckt sogar, die Waffeln, die ich da gemacht habe, eben für unser wöchentliches Interview mit den Waffeln. Waffeln einer Frau und da gibt es tatsächlich hausgemachte Waffeln immer, die zusammen verspeist werden.
Es ist ja so, die besten Gespräche hat man ja auch beim Essen, oder?
Definitiv. Also das entspannt und gerade Barbara, also sie isst schon ganz gerne auch, ja, macht es natürlich auch sehr viel Sport, muss man sagen, aber die Waffeln sind meistens alle danach.
Tut mir super leid, dass unsere Kantine heute schon zu hatte, dass wir dir jetzt hier nicht kredenzen konnten.
Kein Problem.
Aber ich meine, du bist ja schon quasi, jetzt muss auch noch mal eine kleine Ruhepause machen vom Waffelnessen.
Lass uns mal tatsächlich das Essen mal kurz ein bisschen noch beiseite lassen. Also was sonst auch noch passiert denn genau auf Barbaradio? Du hast gesagt, es ist im Grunde ja eine Audioplattform.
Ja, genau. Die besteht aus verschiedenen Bestandteilen. Also sozusagen der Kern im Moment jedenfalls ist erstmal ein, wie ihr gesagt habt, ein Radio, wo man im Grunde rund um die Uhr Barbara hören kann. Was aber ganz gezielt auch jetzt nicht so kommuniziert wird, dass sie die ganze Zeit live im Studio steht. Das wäre ja nun auch wirklich albern. Also das macht weder sie noch wir diese Illusion. Und ich glaube auch jeder stinknormale Hörer würde uns für verrückt erklären, wenn wir das vorgaukeln würden. Also wir sagen jetzt zum Beispiel auch nicht, vor 2 Wochen aufgezeichnet oder sowas, aber de facto ist sie natürlich nicht live im Studio, sondern ich kann euch ja mal kurz ein bisschen Einblick geben, wie das so aussieht. Also einmal pro Woche im Grunde durchschnittlich kommt sie rein für circa so 4 Stunden und dann habe ich da meine Redakteurin, die liebe Ina, die steht sozusagen mit der Peitsche hinter ihr, sobald sie reinkommt. Also es gibt dann vielleicht nochmal ein kleines Croissant und einen Kaffee und danach geht es dann aber auch schon los. Also dann geht sie in unsere Sprecherkabine rein und ja, wir generieren sozusagen den Content für eine komplette Woche für dieses 24-Stunden-Programm. Und das besteht durchaus eben auch aus Tagesthemen, aus Rubriken. Wir haben es jetzt gehört, wir haben den Micky Beisenherz zum Beispiel sozusagen als Männerexperten da gewinnen können für so eine tägliche Rubrik und noch vieles mehr. Und am Wochenende haben wir eben dann diese 2-stündige Interview-Show mit den Waffeln einer Frau, wo jede Woche dann Prominente kommen, für die wir uns dann tatsächlich auch viel Zeit nehmen. Also das reine Interview kann dann schon auch gerne mal eine Stunde dauern.
Das ist ja auch das ganz Interessante, wenn man sich das mal anschaut. Also ich glaube, so vor 20 Jahren, als Blondes Gift im Fernsehen lief, also auf so städtischen Lokalfernsehen, hat Barbara Schöneberger ja schon gezeigt, dass sie damit Promis gut talken kann. Wie ist das jetzt so, wenn Barbara Schöneberger anfragt, da kommen die Promis dann einfacher?
Ja, die kommen nicht auch alle automatisch sofort und stehen sofort auf der Matte, aber natürlich ist es ein bisschen einfacher, wenn man sagt, Barbara ruft, ja. Aber das Interessante oder das Schöne ist wirklich, dass die fast allen, also jedenfalls alle, die bisher so da waren, ja, sagen wir mal ein Olli Schulz oder Leute wie Adel Tawil oder Stefanie Heinzmann oder auch Bettina Zimmermann, also es kommen jetzt nicht nur Musiker, es kommen aus allen Bereichen die Leute da rein. Im Grunde begegnet die denen ja immer auf Augenhöhe. Ja? Also man hat ja nie wirklich eine Frage-Antwort-Situation und daraus ergeben sich dann wirklich die besten Gespräche, weil irgendwie, man kennt sich halt immer, Barbara kennt im Grunde ja jeden im deutschsprachigen Bereich, hat man so den Eindruck. Und deswegen sind das wunderbare Gespräche, wo dann teilweise auch wirklich Sachen rauskommen, die man so gar nicht geahnt hätte.
Wo sind denn auch, gerade so bei der Gestaltung des ganzen Programms, wenn ihr mal so guckt, was machen wir die ganzen 24 Stunden, wo sind eure Grenzen? Was wollt ihr bewusst nicht machen?
Ja, also wir wollen hauptsächlich natürlich unterhalten. Ne? Also wir diskutieren schon auch darüber, sagen wir mal, wie tiefgründig, wie ernsthaft ist das dann eben glaubhaft, dass eine Barbara Schöneberger über Themen diskutiert. Aber da gibt es durchaus auch Beispiele, wenn ich mir so diese Tagesthemen der letzten Wochen angucke. Also natürlich gibt es dann vieles so aus dem Bereich Ernährung, vegane Ernährung. Wie verhaltet ihr euch da? Vieles eben auch, was sich um Familien dreht natürlich. Die Zielgruppe ist eben eine tendenziell weibliche Zielgruppe, wobei wir auch hier jetzt lernen. Also wir stellen auch fest, sehr viele Männer hören dieses Programm. Also da sind wir im Moment jetzt nach 2 Monaten ja auch noch am täglichen Justieren und Lernen. Aber es gibt dann eben auch so zum Beispiel Themen wie, geht ihr noch auf Weihnachtsmärkte jetzt in der Vorweihnachtszeit oder ist euch das zu gefährlich? Also auch solche Sachen können da durchaus eine Rolle spielen. Und was so das Feedback betrifft, egal ob das jetzt über die App ist oder online, ist da durchaus auch sehr weit gefächert. Also auch zu solchen Themen kommen da durchaus gute tiefgründige Feedbacks rein.
Wie ist das denn eigentlich, jetzt mal ganz pragmatisch überlegt, ne? Also so mit Urlaub, Krankheit, Erkältung oder auch irgendwie so ganz aktuellen Breaking-News-Situationen, wenn ihr nur einmal in der Woche 4 Stunden habt, um alles sozusagen an Content vorzuproduzieren. Wenn Barbara mal ausfällt oder was passiert, worauf könnt ihr nicht mehr reagieren? Wie managt ihr das?
Ja, da muss man eben gucken natürlich, wie krass die Ereignisse sind. Ne? Also sagen wir mal jetzt wirklich ein tiefgreifendes politisches Ereignis, da würden wir bestimmt dann auch schauen, dass wir das Programm irgendwie umgebaut bekommen. Also es gibt ja auch Nachrichten, die stündlich aktuell ins Programm sozusagen eingepflegt werden. Und abseits davon, ja klar, also wenn jetzt im Lifestyle-Bereich Sachen passieren, irgendwie, keine Ahnung, Helene und Florian oder sowas, dann sind wir eben einfach nicht in der Lage, das mit ihr aufzunehmen, wenn sie gerade im Winterurlaub ist. Also mit solchen Makeln müssen wir logischerweise leben, aber ansonsten haben wir da halt ein System entwickelt und das muss ich jetzt auch sagen, mache nun auch schon eine Weile Radio, aber das ist nochmal ganz was Neues, so modular zu denken und so sehen wir das eben. Wir produzieren eben einzelne Moderationsmodule, die wir dann eben auch rotieren lassen. Klar, also für 24 Stunden braucht man natürlich auch irgendwie, irgendwann wiederholt sich das dann eben auch mal. Aber da ist es uns eigentlich ganz gut gelungen, das so auszuklügeln, dass man praktisch immer, wenn man einschaltet, den Eindruck hat, da passiert irgendwie was und da ist halt auch diese Barbara dann am Mikrofon.
Ja, irgendwie ist sie doch da und man lässt sich begleiten. So, ne? Also das finde ich auch ganz interessant, so diesen Gedanken. Wisst ihr schon was oder wovon geht ihr aus, wie das Radio vielleicht oder der Stream anders gehört wird als so ein klassischer Radiosender? Weil ihr müsst euch da ja auch Gedanken machen, wie werden welche Inhalte platziert? Und wann macht man das? Wie oft kann man sie wiederholen? Funktioniert das ähnlich oder gibt es da Unterschiede?
Ja, also wir haben so ein paar Erfahrungen natürlich auch von unseren anderen digitalen Sendern und da ist es eigentlich ganz spannend zu sehen. Also die Nutzung eines normalen UKW-Radio-Programms, was mich jetzt irgendwie Montag bis Freitag vielleicht bei der Arbeit irgendwie begleitet oder so, ist, dass am Wochenende die Quote oder die Reichweite eher etwas niedriger ist, zum Beispiel als unter der Woche. Ja? Und das ist bei unseren digitalen Programmen durch die Bank eigentlich genau umgedreht. Ja? Also dass man praktisch in einer Freizeitsituation oder ach, wenn ich mal Zeit habe, mich zurücklehnen kann, dann knipse ich doch mal die Barbara an. Und das stellen wir auch fest, dass also am Wochenende dann eben tatsächlich die Reichweite nach oben geht. Aber also grundsätzlich da in die Tiefe zu gehen, ist noch ein bisschen früh. Ne? Wir sind jetzt seit 2,5 Monaten, glaube ich, etwa dabei und nähern uns da jetzt eben auch so ein bisschen an und machen ab und zu natürlich auch mal Dinge, die irgendwie nicht so gut ankommen zum Beispiel und alles ganz entspannt. Wir sind ja heute sehr entspannt, habt ihr vorhin gesagt.
Ja.
Wir sind ganz entspannt dabei und ändern dann eben auch einfach mal wieder eine Rubrik aus oder korrigieren an der einen oder anderen Stellschraube halt noch was.
Das heißt aber, wenn ihr mal ganz entspannt auch mal auf das guckst, was ihr so von euren Hörern schon so hört, was ist das so, wie ist der Tenor da oder wo habt ihr vielleicht auch mal gedacht, gut, dass ihr das uns sagt, das entwickeln wir nochmal weiter. Gibt es da schon erste Feedbacks, wo ihr sagt, hey, das greifen wir auf?
Ja, also die meisten Feedbacks sind natürlich erstmal positiv, ist ja klar.
Ganz klar.
Es gibt die ganz häufige Nachfrage, wie kann ich denn das irgendwie nachhören zum Beispiel? Ne? Und da sind wir jetzt natürlich auch schon auf den Trichter gekommen. Mensch, lass doch mal einen Podcast aus diesen Interviews zum Beispiel schrauben, die es jetzt auch seit vor Weihnachten dann schon gibt in der App beispielsweise. Naja, und eine Reaktion, die tatsächlich immer mal wieder kommt, ne, das ist, was ihr ja auch schon so angedeutet habt, jetzt sendet sie auch noch. Also zum Beispiel, wir haben jetzt seit Anfang des Jahres einen Volontär, der kommt aus Stuttgart, also aus dem Schwäbischen, ist jetzt frisch in Berlin gelandet hier bei uns und der ist heute zum Beispiel zum ersten Mal draußen gewesen zu einer Umfrage und dann kommt er so zurück, ja meine Güte, also da hat doch einer irgendwie, was, jetzt macht die auch noch Radio und so weiter und was ist das jetzt noch, bleib mir vom Leib mit der und so. Also das ist natürlich eine Reaktion, die man immer mal wieder halt auch bei Facebook oder sowas hört, was macht die denn jetzt eigentlich noch, ja, aber auch da im Grunde kann man da ganz entspannt mit umgehen und sagen, ja, wir zwingen ja auch niemanden jetzt noch das Radioprogramm zu hören. Wem es gefällt, bitteschön, aber wenn euch das zu viel ist, dann müsst ihr das auch nicht machen.
Glaubst du, dass es Platz für weitere Promi-Radios gibt?
Ja, naja, ihr habt ja schon so ein paar aufgezählt, die jetzt alle im Printbereich auf diesen Zug aufspringen. Ich bin da ehrlich gesagt relativ skeptisch. Also man braucht schon wirklich eine starke Personality, die, sagen wir mal, auch auf den ersten Blick, wo sofort irgendwie klar ist, wofür die steht. Ne? Also wenn ich euch jetzt zum Beispiel fragen würde, Barbara Schöneberger, wofür steht die so in 2, 3 Schlagworten, dann würdet ihr bestimmt sofort irgendwie aus der Pistole geschossen irgendwas parat haben, oder?
Bestimmt.
Ja. Also,
schlagfertig, sie ist sehr schlagfertig, sehr lustig.
Im Gegensatz zu uns, ja.
Ich weiß, sehr, ich kann es gar nicht sagen. Ja. Es ist so viel, es ist immer schwierig, sich zu beschränken.
Ja, also wir haben natürlich auch drüber nachgedacht und ja klar, das ist auf jeden Fall der Humor und es ist eben auch so dieses, ich nehme mich selber nicht ernst, ne? Sie ist ja dann auch wirklich selbstironisch und so eine gewisse Leichtigkeit, mit der sie so durchs Leben geht und das ist tatsächlich auch Barbara. Ich kenne sie ja nun eben seit ein paar Monaten und die ist wirklich entspannt, also die zieht bei uns erstmal vor allem ihre Schuhe aus und läuft läuft jetzt, egal ob Sommer oder Winter, barfuß durch die Redaktion irgendwie. Also sie hat wirklich dieses Entspannte und ist halt auch authentisch. Und da wage ich es doch jetzt mal so ein bisschen zu bezweifeln, dass so diese ganzen Leute, die jetzt da nachfolgen, dass die so das Potenzial haben, dauerhaft wirklich so viel zu repräsentieren. Also bis hin zu einem Joko, da wäre ich doch jetzt mal äußerst skeptisch, ob das belastbar ist über Jahre hinweg, so ein Joko-Heft.
Ja, man darf auch, glaube ich, das ganz wichtig ist, dass man das alles nicht zu ernst nimmt, ne? Also sich auch vor allen Dingen sich selbst nicht.
Definitiv. Also ja. das ist, glaube ich, so der Kern dessen, was bei ihr im Zentrum steht. Ne? Also ja klar, ihre Ironie im Radio immer schwierig und so weiter. Ja, aber ihr habt es ja auch gehört, ne? Hier, ich mache alles selber und so weiter. Und klar, sie macht es natürlich nicht alles selber. Sie macht da schon sehr viel, aber wir helfen ihr halt auch ein bisschen dabei.
Sagt Sebastian Vogt, er hat uns heute Einblicke gegeben in Barbaradio. Das ist das neue Programm von Barbara Schöneberger. Wenn ihr mal in die Audioplattform reinhören wollt, das geht über barbaradio.de. Danke für den Besuch.
Alles klar, vielen Dank.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien, das fiktive Medienmagazin.
Ach ja. Herr Peller, ich brauche mal eben deine Festplatte, ja? Du bist ja hier so der Alterspräsident in Was mit Medien.
Ja, charmant. Aber es ist wohl so, ja.
Fällt dir eine Serie ein, die du irgendwann einmal gesehen hast, in der das Mediengeschäft so gezeigt wurde, wie es wirklich ist? Also die Arbeit von Journalistinnen und Journalisten, wie es im Hintergrund in der Redaktion so läuft.
Oh, da muss ich hier
zum
mal
beim Verlag
meine 3,5-Zoll-Platte mal nochmal anschmeißen hier. Ich glaube, es fällt mir tatsächlich eine Serie ein, in den Mitte der 80er Jahre, Kir Royal.
Ah.
Da ging es ja um so einen Klatschreporter bei München, so einem fiktiven Münchner Boulevardblatt, der irgendwie versuchte, eine Riesen-Story auszugraben. Das war sehr komödiantisch, persiflage-mäßig. Also, aber das ist so, ich habe es aber nicht gesehen. Aus eigener Erinnerung kann ich jetzt nicht sagen, dass ich mich daran erinnern kann. Woran ich mich noch erinnern kann, dass zum Beispiel mal Ekel Alfred mal gesagt hat, wenn einer zu faul ist oder zu dumm, einen richtigen Beruf zu ergreifen, dann wird er Journalist.
Krass, oder? Also es gibt ja fast nur Extreme. Also was mal so ganz nett war The Newsroom von Aaron Sorkin, so als Serie, aber das ist ja der nicht so ganz funktioniert. Ansonsten viele Extreme, entweder schmierige Boulevardreporter, die dann auch mit Methoden arbeiten, könnt ihr euch vorstellen. Oder Carla Kolumna, völlig auf Speed, die gerne auch mal die eigene Agenda in ihren Artikeln verfolgt.
Ja, das stimmt. Also dass Medien mal ganz genau gezeichnet werden, also ich weiß nicht, aber ob ich das mal so richtig treffend gesehen habe, bin ich mir nicht sicher.
Wenn du Dennis Horn fragst, der sagt, das wird sich noch heute ändern. Heute Abend wird sich das noch ändern. Denn um 22 Uhr startet im SWR Fernsehen eine neue Serie mit 6 Teilen und die heißt Labol und Erben.
Papi?
Hallo, spring ab, wenn es dir zu kesslich wird.
Hier kitzelt noch lange nichts. Spring du doch ab.
Nach dir, Herr Gernot.
Alter, vor Schönheit.
Wo sind hier die Bremsen?
Blue Sky.
Es ist dieser Moment, der Wolfram Labol zum Verleger macht. Sein Vater und sein Bruder stürzen mit dem Segway an einer Klippe in die Tiefe. Und so reißt es die Welt der Verlegerfamilie Labol auseinander. Und Wolfram Labol aus seiner Luftmatratze im Pool.
Herr Labol, würden Sie bitte aus dem Becken kommen?
Ja, aber ich bin gerade so in einem Gedanken.
Herr Labol, da ist ein Unfall passiert. Also zwei Unfälle.
Wolfram Labol ist viel, aber bestimmt kein Verleger. Er ist Sohn von Beruf und hat es damit auf ganze 55 Jahre gebracht. Kinder in die Welt gesetzt, sich den schönen Dingen des Lebens gewidmet, unter anderem als Vorstand im Leuk-Erschwicker Lyrikverein. Ein Fuß in die Räume des Freiburger Verlagsimperiums hat er aber lange nicht mehr gesetzt. Die Morgenschau und der Freiburger Stadtbote erscheinen bei Labol, der Bankier, Ball und Liga und die Hannelore. Ein knappes Dutzend Printprodukte hat die Familie reich gemacht. Auch Wolfram Labols Mutter, die rechtzeitig zur Testamentseröffnung aus Uruguay nach Deutschland kommt und ein letztes großes Geschäft wittert.
Ich glaube, ich kann dafür meinen Sohn mitsprechen. Wir werden selbstverständlich verkaufen.
Moment mal, verkaufen? Warum?
Wolfi, der Journalismus ist so tot wie dein Vater und dein Bruder. Wenn man noch irgendetwas für dieses sinkende Schiff bekommen möchte, sollte man es tunlichst schnell verkaufen.
An wen?
An den Prescher Verlag. Ich bin mit Arne in Kontakt.
Mami, an den Prescher Verlag, das ist... Schau dir das an, das ist Schmierenjournalismus. Das war Papis größter Feind.
Er war schon als Kind immer so sentimental.
Wolfram Labol ist sich sicher, die Menschen brauchen guten Journalismus. Also verhindert er den Verkauf und sitzt im Chefsessel. Und hier beginnt die Geschichte aus Intrigen und Medienkrise, gespielt von einem fantastischen Uwe Ochsenknecht als ungewollter Verleger, ein Intellektueller, der den Zeitgeist nicht versteht, aber versucht, sich zwischen Qualitätsjournalismus und Reporter-Egos zurechtzufinden, zwischen Werbekunden und hauseigener Bento-Kopie.
Hallo, guten Morgen.
Ach, Herr Labol, das freut uns natürlich, dass Sie uns mal besuchen in unserem kreativen Chaos hier.
Ja, ja. An was werden denn gerade so getüftelt hier?
Innovation Reads. Also, das ist Tammy, die macht Lifestyle. Hanna, Fashion. Ariel und Malte machen Food. Und Pina und Sarah, Körper und Sex. Oh. Und ich mache Geschichte, Kultur, Politik und Wirtschaft.
Aha.
Deborah, Tamara, Lina Buschulte.
Freut mich.
Chefpraktikantin. Mhm.
Es ist Wolfram Labols erster Tag als Verleger. Da wird die Serie nach dem Fall Relotius erschreckend aktuell. Der Starfotograf des Verlags fälscht eine Fotoreportage, angeblich aus Syrien.
Ja, also ja, solche Bilder, die kann halt eben nur der Teichel schießen. Ja? Nah, unmittelbar, menschlich und authentisch, bis in die letzte Pore.
Ja, Stichwort authentisch. Es gibt da eine E-Mail, in der behauptet wird, die Bilder seien inszeniert. Das unschöne Wort Lügenpresse ist gefallen. Hysterisch, wenn Sie mich fragen.
Bevor wir uns hier der Fake News bezichtigen lassen, hätte ich das gerne geklärt.
Ja, also ich würde sagen, wir machen uns dazu Gedanken und werden das zeitlich dann zeitnah entscheiden.
Wir müssen das jetzt entscheiden. 17 Uhr ist Redaktionsschluss.
Ein Stolperstart für Labol. Die Redaktion gerät in Aufruhr, seine Mutter spinnt Intrigen und dann wäre da noch das Projekt Labol 2020, das den Verlag in der Medienkrise retten soll. Was sogar funktionieren könnte, würde Labol nicht seinen eigenen Sohn zum Innovationschef machen. Ein Bubi mit Influencer-Freundin, der eine Sprache spricht, die nach Berlin und Startup klingt, aber eigentlich nur heiße Luft ist.
Ja, bei der Morgenschau fällt täglich eine Drittelseite Premium weg. Politik- oder Wirtschaftsteil. Eine Viertelseite beim Freiburger Stadtboten, eine Drittelseite beim Dreisam-Kurier.
Das kann aber so viel nicht sein.
Bei der Morgenschau sind das 44.400 Euro Montag bis Freitag. Für die Wochenendausgabe sind das 47.000 Euro. Ähnliche Summen ergeben sich bei den anderen Zeitschriften. Das macht dann per annum ungefähr 28 Millionen Euro.
28 Millionen kannst du an Götze verleisten. Mein Plan, radikale Schritte. Ritsch, ratsch, Geld rein, Geld raus. Peitsche knallt am Ende.
Ja, Tristan, danke. Ich denke, dass wir schon da... Ne?
Labol und Erben ist keine reine Mediensatire, aber immer wenn es ums Mediengeschäft und den Medienwandel geht, schafft sie etwas, das bisher keine Serie so geschafft hat. Sie trifft die Wirklichkeit. Der Verlag in seinem biederen Mix aus Beton und Holzvertäfelung, die Typen in der Redaktion zwischen ehrenhaftem Feuilleton-Redakteur und prekär beschäftigter Praktikantin, die Hilflosigkeit im Verlagsgeschäft, wenn es ums Netz und neue Geschäftsideen geht, der Versuch der Redaktion, neues Leben einzuhauchen mit Teambuilding und bunten Büros. Medienmacher können an dieser Serie große Freude haben.
Fokus, Wolfram, Fokus. Wie kriegen wir das Schiff wieder auf Kurs? Ich habe eine Idee.
Ich meine, es geht schließlich um das Vermächtnis meines Vaters.
Sponsored Content. Advertikels. Bezahlte Artikel.
Ja, das ist doch aber unjournalistisch.
Unjournalistisch? Wolfram, wir machen das journalistisch. Du musst dir angewöhnen, ein bisschen quer zu denken. Und vergiss nicht, Prost, Kind.
Harald Schmidt war es übrigens, der die Idee für Labol und Erben geliefert hat. Die Serie ist keine laute Comedy, sie ist eine leise Komödie. Ironisch, nie lächerlich, oft auch tragisch und mit einer Wendung am Ende, die sogar eine Fortsetzung möglich macht. Sie hätte es verdient.
Ihr wollt richtig Kohle sparen? Unser Newsroom und bam, unser Newsdesk. Eine Nachricht kommt immer genau hier an. Immer wieder. News, 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 News. Wow, totaler Flash. Aber am Newsdesk geht nichts vorbei. Wir sind der News-Endboss. Und warum? Ich sag nur ein Wort. Crossmedial.
Medial.
Print und online. Partner im Crime. Gewinner-Crowd gemeinsam am Desk. Und dann fisten wir den ganzen Rest.
Labol und Erben. Dennis Horn hat die Serie schon gesehen. Heute Abend um 22 Uhr startet sie im SWR-Fernsehen. Alle 6 Folgen findet ihr außerdem schon jetzt in der ARD-Mediathek.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Was mit Medien?
Das war sie, die dieswöchige Ausgabe von Eine Stunde Was mit Medien, Herr Peller.
Es war wirklich schön, ne Berger, mit dir.
Absolut.
Und auch sonst war es schön.
Ja, weißt du, bald ist es soweit, da kommt wirklich eine Fernsehtradition wieder auf uns zu. Und ich freue mich schon wirklich sehr drauf, dass Dschungelcamp kehrt zurück. Ich glaube, das ist das Einzige, wo Barbara Schöneberger noch nicht war, oder?
Ich glaube, ich hoffe auch, dass sie das als Einziges wirklich nicht machen wird.
Das,
in unser aller Interesse.
Das wünscht man sich auf jeden Fall. Interessant zu sehen, was da gerade schon so Backstage passiert, dass da eine regelrechte, ein Disput stattfindet zwischen RTL und der Bild-Zeitung. Dabei haben die sich ja in den letzten Jahren eigentlich bisher immer sehr lieb gehabt.
Das war ja quasi eine Symbiose. Ich meine, wenn man sich überlegt, wie viel Auflage und wie viel Stories hat die Bild-Zeitung gemacht in den letzten Jahren mit dem Dschungelcamp. Ne? Also das war ja quasi, man hatte fast das Gefühl gehabt, es kommt aus einem Hause. Aber so ist es ja nicht. Ne? Und man weiß nicht so recht. RTL ist ja auch sozusagen online stark jetzt irgendwie als Mainstream, Main-Interest-Plattform unterwegs, eben als Konkurrenz zu Bild. Hat es vielleicht was damit zu tun?
Da gab es einige Veränderungen. RTL hat seine Webseite rtl.de gelauncht und die wollen jetzt auch so eine Art Reichweitenportal haben, also nicht nur sich mit dem eigenen Fernsehprogramm beschäftigen, sondern auch mit News und Themen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt. Und da wollen die, haben natürlich auch ein Interesse jetzt von diesen Klickerfolgen, die ja viele Medien, vor allem voran die Bild in den letzten Jahren hatten, vom Dschungelcamp, davon auch zu profitieren. Weil man mag es gar nicht meinen, wie viele Menschen immer, wenn das Dschungelcamp läuft, auch danach googeln und dann auch sich die Artikel anschauen. Und da ist natürlich jetzt auch ein Kampf ums Material da. Und Bild wollte, also ein bisschen vielleicht aus Rache, man weiß es nicht,
wir können da nur mutmaßen.
Einen fetten Fragenkatalog mit 80 Fragen an die RTL-Presseabteilung gemacht. Was haben die gemacht?
Ja, was macht man halt mit Fragen? Man beantwortet sie.
Ja, und zwar nicht nur der Bild gegenüber, sondern für alle. Und als kleinen Service haben wir uns überlegt, wir haben auf Twitter gefragt, sollen Herr Pähler und ich euch diese fast 80 Fragen und Antworten vorlesen? Und es gab so viel Zustimmung, dass wir das machen.
Ach, es fällt mir schwer, aber wir haben es gerne gemacht.
Und zwar nicht jetzt live im Radio, sondern im Podcast als Bonustrack. Also wenn ihr uns jetzt gerade live hört, dann ist das so, dass ihr gerne auf deutschlandfunknova.de nach unserem Podcast schauen könnt, der in wenigen Augenblicken nach der Sendung da ist. Und dort präsentieren wir euch die fast 80 Fragen und Antworten von der Bild-Zeitung an RTL zum Dschungelcamp mit den größten Enthüllungen. Und wenn ihr das im Podcast hört, bleibt einfach dran. Dann dann werden euch die vertrauten Stimmen hier aus diesem kleinen Kuschelmedienmagazin das präsentieren. Dann sind wir bestens vorbereitet. Ich freue mich.
Und ich mich erst.
Ha. Und das wird großartig. Und da würde ich sagen, viel Spaß beim ins Dschungelcamp fragen. Wir hören uns nächste Woche wieder, wo wir uns mit den Medientrends des Jahres beschäftigen werden. Und bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Was mit Medien.
Und damit sind wir im Podcast-Bonus-Track. Herr Pähler, hast du die Pressemitteilung? Es ist selten, dass wir einfach so Pressemitteilungen vorlesen,
ja,
oder?
Das ist eigentlich gegen unseren Berufsethos und ansonsten gibt es auch Spannenderes, aber diesmal machen wir das.
Ja, das ist ein Service für euch, damit die große Enthüllungsserie der Bild, dass ihr euch die sparen könnt. Magst du beginnen?
Ja, ich habe hier die Pressemitteilung der RTL.
Du bist die Bild, ne?
Ich bin die Bild, genau. Und
passt.
Lese aus dieser Pressemitteilung die Fragen vor, die Bild, die RTL
und
gestellt hat.
Ich mime den RTL-Pressesprecher.
Ach, das kriegen wir hin. Perfekt.
Okay.
Das ist eine gute Rollenverteilung. Frage 1. Ist es richtig, dass die Anschrift des Dschungelcamps 362 Dungay Creek Road lautet?
Korrekt.
Frage 2. Ist es richtig, dass rund 400 Mitarbeiter an der Produktion vor Ort in Australien beteiligt sind?
Die Zahl ist richtig.
Frage 3. Ist es richtig, dass das aktuelle Produktionsgelände etwa 1000 Quadratkilometer groß ist?
Nein, es ist deutlich kleiner.
Frage 4. Ist es richtig, dass es mehrere direkte und weitere Nachbarn in unmittelbarer Nähe gibt, unter anderem eine Vorschule?
Es gibt Menschen, die in der Nähe wohnen. Die nächste Schule ist etwa 5 Kilometer entfernt.
Frage 5. Ist es richtig, dass es ein Tempolimit auf dem Gelände und in der Umgebung für Produktionsautos von 30 Kilometer pro Stunde gibt und dass unter anderem Shuttlebusse die Mitarbeiter ins Camp bringen?
In ganz Australien gibt es Tempolimits. Auf dem Gelände 10 km/h pro Stunde. Shuttlebusse gibt es.
Es gab in der Frage 6, es gab in der Vergangenheit immer wieder Konflikte mit den Anwohnern wegen der Lärmbelästigung. Ist es richtig, dass die Produktionsfirma hier jährlich eine Entschädigungssumme in hohem einstelligen Millionenbetrag zahlt?
Das kommentieren wir nicht. Richtig ist, die Menschen in der Nähe stören sich teilweise am durch die Produktion erhöhten temporären Verkehrsaufkommen.
Frage 7. Wie ist das aktuelle Verhältnis zu den Anwohnern?
Gut.
Frage 8. Nach unseren Informationen wurde das aktuelle Gelände aus 4 Gründen ausgewählt. Safety, Security, Cost Efficiency und Size. Diese Punkte werden auch auf Webseiten von ITTV UK genannt. Wie kommentiert RTL diese Entscheidung?
Herr
Warum
Peller?
Sind gerade Peller, diese
Peller,
vier
Peller, Peller,
Gründe
Peller.
So wichtig?
Herr Peller?
Ja?
Ich würde Cost Efficiency, nicht Cost.
Ja, Cost
genau.
Küste, ne?
Ja, ja, genau.
Da muss ich es nochmal sagen. Nach unseren Informationen wurde das aktuelle Gelände aus 4 Gründen ausgewählt. Safety, Security, Cost Efficiency und Size. Diese Punkte werden auch auf Webseiten von ITV UK genannt. Wie kommentiert RTL diese Entscheidung? Warum sind gerade diese 4 Gründe so wichtig?
Das Gelände eignet sich auch aus den aufgeführten Gründen ideal für die TV-Produktion der Show.
Frage 9. Ist es richtig, dass der aktuelle Pachtvertrag im Besitzer Craig Parker nur noch über die 13. Staffel läuft? Wurde der Vertrag mittlerweile verlängert?
Vertragliche Inhalte kommentieren wir grundsätzlich nicht.
Frage 10. In Ihrer Crew-Bibel steht, dass alle giftigen Tiere, sofern nach der Nutzung als Farmland noch vorhanden, täglich eingesammelt werden. Bei den Schlangen, die hin und wieder die Campbewohner nachts überraschen, handelt es sich um harmlose Schlangen, die für die Kameras ausgesetzt werden. Ist es den Campern bekannt, dass es sich um ungiftige Schlangen handelt?
Giftige Tiere werden, so gut es geht, eingefangen. Wir sind aber mitten im Regenwald. Es kommen also immer mal wieder Schlangen oder Spinnen ins Camp.
Frage 11. Ist es richtig, dass die Security-Mitarbeiter teilweise bewaffnet sind? Warum ist das so?
Nein.
Frage 12. Die Produktionskosten liegen bei ca. 30 Millionen Euro. Ist diese Zahl noch aktuell?
Zu Produktionskosten äußern wir uns grundsätzlich nicht. Es dürfte aber kaum überraschen, dass eine tägliche TV-Show-Produktion aus Australien zu den kostenintensivsten Formaten bei RTL gehört.
Frage 13. Bei den Telefonvotings rufen an normalen Ausstrahlungstagen ca. 6.000 Menschen an. Wie erklären Sie sich diese relativ geringe Zahl im Verhältnis zur Zuschauerzahl?
Es rufen deutlich mehr Menschen an.
Frage 14. Es gibt noch folgende Gebäude. 13 Bürocontainer, eine Kantine, warmes Frühstück gibt es da ab 8.30 Uhr, ein Begegnungszelt für die Mitarbeiter, Hallen für den Setaufbau und die Beleuchtung und einen Fast-Food-Truck.
Nein, wir sind anders aufgestellt, aber natürlich gibt es bei einer so großen Produktion die entsprechenden Facilities in Form von Büros und Einrichtungen, um die Mitarbeiter zu versorgen.
Frage 15. Warum ist im Dschungelsee Chlor?
Im See ist kein Chlor.
Frage 16. Warum sind der Bach und der Wasserfall im Camp künstlich?
Der Bach ist echt, der Wasserfall ist künstlich, um den Prominenten die Möglichkeit zum Duschen zu geben.
Frage 17. Warum wird der Wasserfall nachts abgeschaltet?
Weil der Wasserfall nachts nicht benötigt wird.
Frage 18. Warum ist unter dem Plumpsklo ein meterlanger Schacht in die Tiefe?
Unter dem Klo gibt es keinen meterlangen Schacht.
Frage 19. Warum gibt es künstliche Steine und Felsen aus Fiberglas?
Wir versuchen, die für diese Produktion notwendige Technik bestmöglich der Umgebung anzupassen. Kameras und sonstige notwendige Produktionstechnik werden im Camp aus optischen sowie Sicherheitsgründen teilweise in Fiberglas verpackt.
Frage 20. Warum wird das Brennholz gehackt und für die Campbewohner zum Finden im Wald verteilt?
Das Brennholz wird zur Verfügung gestellt.
Frage 21. Ist es richtig, dass der Schlafplatz der Kandidaten etwa 30 Quadratmeter groß ist und ca. 30 Meter vom nächsten Produktionsgebäude entfernt?
Nein.
Frage 22. Die Kandidaten werden vom Schlafplatz zum Beispiel zu den Dschungelprüfungen zum Teil gefahren. Warum zeigt RTL diese Szenen nicht?
Üblicherweise gehen die Prominenten zu Fuß. In Ausnahmefällen gibt es auch einen Transport, wenn dieser medizinisch indiziert ist.
Frage 23. Uns liegt eine aktuelle Crew-Bibel vor. Wie viele dieser Handbücher werden an die Mitarbeiter ausgegeben?
Jeder bekommt eins.
Frage 24. Warum zeigt RTL nicht die Szenen, in denen Dr. Bob verschriebene Medikamente an die Camper verteilt?
Üblicherweise werden Medikamente über das Dschungeltelefon ausgegeben. Es gab bisher keine inhaltliche Notwendigkeit, das in der Show zu thematisieren.
Frage 25. Wie steht RTL dazu, dass es schon Kandidaten gab, die während der Zeit im Camp Psychopharmaka eingenommen haben?
Die Prominenten bekommen die Medikamente, die ihnen ärztlich verschrieben wurden.
Frage 26. Ist es richtig, dass man Geräusche und Gespräche aus dem Baumhaus am Schlafplatz der Kandidaten hören kann?
Nein.
Frage 27. Warum wird das Baumhaus im TV als Baumhaus dargestellt, obwohl es tatsächlich von einer Seite aus ebenerdig zu begehen ist?
Es handelt sich tatsächlich um ein Baumhaus und auch der Bildreporter Daniel Krämer war ja bereits dort. Der Baum steht am Hang und man erreicht das Baumhaus über Brücken ebenerdig.
Frage 28. Im Fernsehen wird vorgegaukelt, dass am Dschungeltelefon Daniel Hartwig mit den Kandidaten spricht. Tatsächlich ist es aber nicht Hartwig, sondern einer der Producer. Warum wird das anders dargestellt?
Es handelt sich um ein übliches Stilmittel, das bei vielen TV-Formaten angewandt wird.
Frage 29. Die Producer geben den Kandidaten im Dschungeltelefon Tipps und Anregungen, welche ihrer Geheimnisse sie erzählen könnten. Warum wird das nicht gezeigt?
Es werden keine Tipps gegeben.
Frage 30. Ist es richtig, dass der Psychologe, den die Kandidaten verpflichtend vor der Abreise nach Australien besuchen müssen, von RTL bezahlt wird?
Bei einer derart beanspruchenden TV-Produktion steht das Wohl der Kandidaten an erster Stelle. Daher sind medizinische und psychologische Untersuchungen Grundvoraussetzung für die Teilnehmer. Damit stellen wir bei Bedarf auch während der Staffel sicher, dass die Stars in jeder Hinsicht fit genug für den Dschungel sind. Weitere Details kommentieren wir im Sinne der Teilnehmer nicht.
Frage 31. Ist es richtig, dass dieser Psychologe keiner Schweigepflicht unterliegt?
Siehe Antwort zur Frage 30.
Frage 32. Wird das Gutachten des Psychologen der Produktion zur Verfügung gestellt?
Siehe Antwort zur Frage 30.
Frage 33. Wieso lassen Sie sich dieses Gutachten vom Psychologen aushändigen?
Siehe Antwort zur Frage 30.
Frage 34. Aus welchem Grund schickt RTL die Kandidaten zum Psychologen?
Siehe Antwort zur Frage 30.
Frage 35. Warum ist der Psychologe auch im Camp vor Ort?
Siehe Antwort zur Frage 30.
Frage 36. Warum dürfen die Kandidaten jederzeit mit dem Psychologen sprechen?
Siehe Antwort zur Frage 30.
Frage 37. Laut unseren Informationen gibt auch der Psychologe den Kandidaten Verhaltenstipps für seinen Dschungelaufenthalt. Warum?
Siehe Antwort zur Frage 30.
Frage 38. Der Psychologe hat auch schon Kandidaten vom Auszug abgehalten. Warum?
Siehe Antwort zur Frage 30.
Frage 39. Eine der Security-Mitarbeiterinnen kam ursprünglich aus Deutschland. Sie wurde den Kandidaten aber immer als Australierin ohne Deutschkenntnisse vorgestellt. Warum wurden die Kandidaten so hinters Licht geführt?
Es ist korrekt, dass eine der früheren Security-Mitarbeiterinnen Deutsch konnte. Die Prominenten wurden allerdings diesbezüglich nicht hinters Licht geführt.
Frage 40. Mindestens einer Promi-Camperin wurde im Dschungeltelefonhaus Wein ausgehändigt. Warum?
Nein, es wurde kein Wein über das Dschungeltelefon ausgehändigt.
Frage 41. Einige Dschungelcamper bezeichneten das Dschungeltelefon auch als Tränke. Ist Ihnen dieser Spitzname geläufig?
Nein.
Frage 42. Eine Kandidatin hat uns verraten, dass Spinnweben bei den Dschungelprüfungen aus Zucker hergestellt werden, ähnlich wie bei einer Filmproduktion. Warum wird so verfahren?
Ein Großteil der Spinnweben ist echt. Zusätzlich werden teilweise künstliche Spinnweben verwendet. Diese bestehen allerdings nicht aus Zucker.
Frage 43. Bei dem verwendeten Schleim handelt es sich ebenfalls um ein künstliches Produkt. Warum?
Der Schleim wird aus hygienischen Gründen künstlich hergestellt. Etwas anderes wurde nie behauptet.
Frage 44. Ist es richtig, dass australische Wasserspinnen nicht beißen und australische Skorpione nicht stechen?
Grundsätzlich können australische Wasserspinnen beißen, auch wenn das höchst unwahrscheinlich ist. Australische Skorpione können stechen.
Frage 45. Werden alle verwendeten Kleintiere immer noch keimfrei aus einem Labor geliefert?
Wir beziehen einen Teil unserer Insekten aus Zuchtbetrieben.
Frage 46. Ist den Krokodilen die Schnauze zugebunden?
Ja, aus Sicherheitsgründen.
Frage 47. In der Crewbibel wird immer wieder vor der Ausrutschgefahr gewarnt. Warum ist das so?
Das Produktionsgelände befindet sich im Regenwald. Von daher kann es bei Nässe teilweise rutschig sein. Auf diese Gefahr wird hingewiesen.
Frage 48. Die Kandidaten müssen nachts zu zweit zur Toilette gehen. Ein Grund dafür ist die Ausrutschgefahr. Wird das den Kandidaten so mitgeteilt oder wird den Kandidaten ein anderer Grund genannt?
Aus Sicherheitsgründen gehen die Prominenten zu zweit. Das wird ihnen auch entsprechend mitgeteilt.
Frage 49. Das Lagerfeuer muss nachts immer brennen, damit die Camper eine gute Sicht haben, um nicht zu fallen. Außerdem braucht es den Feuerschein für die Kameras. Welcher Grund wird den Campern genannt, warum das Lagerfeuer immer zu brennen hat?
Das Lagerfeuer dient den Prominenten zur Zubereitung von Essen und darf daher nach dem ersten Entzünden bis zum Ende der Staffel nicht erlöschen.
Frage 50. Das Essen für die Dschungelprüfungen wird von einer speziellen Abteilung zubereitet. Ist es richtig, dass deren Küchenchef Engländer ist?
Das Team, das das Essen für die Prüfungen zubereitet, kommt aus Großbritannien.
Frage 51. Ekelgetränke wie der Kotzfruchtsaft bestehen nur zu einem sehr geringen Teil aus Kotzfrucht. In Wahrheit sind die Hauptbestandteile Wasser und Milch. Warum wird so verfahren?
Aus Gründen der Trinkbarkeit werden einige Getränke verdünnt.
Frage 52. Das Fleisch wird so lange gekocht und bearbeitet, dass es nach nichts schmeckt. Wichtig ist nur, dass es zäh ist. Warum ist das wichtig?
Das Fleisch wird nicht extra so bearbeitet, dass es nach nichts schmeckt. Es wird so lange gekocht, bis es verzehrbar ist.
Frage 53. Warum wird seit 5 Jahren kein Känguruhoden mehr serviert?
Es gibt dafür keinen bestimmten Grund. Die Prüfungen sollen abwechslungsreich sein.
Frage 54. Warum dürfen sich die Camper nicht mehr wie früher zwischen oder nach den einzelnen Gängen bei der Dschungelprüfung übergeben?
Die Prominenten dürfen sich nach Abschluss der Prüfung übergeben. Tun sie dies vorher, gehen Sterne verloren.
Frage 55. Warum wird eine Generalprobe mit Statisten durchgeführt?
Damit werden die produktionsbedingten Abläufe getestet, wie bei den meisten Produktionen üblich.
Frage 56. Wer das Camp freiwillig verlässt, verliert die Hälfte seiner Gage. Diese Klausel wird von einigen Produktionsmitarbeitern als Dolly-Buster-Klausel bezeichnet. Ist Ihnen dieser Spitzname bekannt?
Zu Vertragsinterner äußern wir uns nicht. Der OG-Begriff ist uns nicht geläufig.
Frage 57. Warum wurden die Kandidaten Helmut Berger und Gunter Gabriel nach ihrem Auszug weggepackt? Kehrten sie also nicht ins Versace-Hotel zurück und durften keine Interviews geben?
Helmut Berger wurde auf eigenem Wunsch in einem anderen Hotel untergebracht, um sich dem Trubel im Versace zu entziehen. Gunter Gabriel musste nach seinem Auszug aus dem Camp zunächst im Krankenhaus stationär behandelt werden.
Wie groß ist die ITV-Abteilung, die sich um das Casting der Dschungelkandidaten kümmert?
3 Personen.
Frage 59. Nach welchen Kriterien werden die Dschungelkandidaten ausgewählt?
Es gibt keine festen Kriterien, nach denen wir auswählen.
Frage 60. Ist es richtig, dass in mehreren Runden bis zu 1000 Kandidatennamen pro Staffel diskutiert werden und in diesen Runden eine Vorauswahl getroffen wird?
Die Runden gibt es, die Zahl ist deutlich zu hoch gegriffen.
Frage 61. Bevor es zu Vertragsgesprächen kommt, trifft sich ein Producer mit dem angehenden Kandidaten. Was wird bei diesem Vorstellungsgespräch besprochen?
Es handelt sich um ein für die Teilnahme an einer TV-Show übliches Vorgespräch.
Frage 62. Warum werden die Kandidaten nach verschiedenen Stereotypen ausgewählt?
Wir versuchen, eine möglichst heterogene und unterhaltsame Gruppe zusammenzustellen.
Frage 63. Dschungelchef Markus Küttner hat das Camp in Interviews mehrfach als soziales Experiment bezeichnet. Warum sieht er die Sendung so?
Wenn 12 Personen über einen längeren Zeitraum in einer Extremsituation auf engstem Raum zusammenleben, kann man dies durchaus als soziales Experiment bezeichnen. Es ist in jedem Fall spannend zu sehen, wie sich die einzelnen Campbewohner verhalten und wie sich das Verhalten im Laufe der Zeit möglicherweise verändert.
Frage 64. Ist es richtig, dass nie mehr als 200.000 Euro Gage für einen Promi bezahlt wurde?
Zu Gagen äußern wir uns grundsätzlich nicht.
Frage 65. Wie hoch ist das Budget insgesamt für die Kandidatengagen?
Zu Gagen äußern wir uns grundsätzlich nicht.
Frage 66. Ist es richtig, dass Otto Waalkes Ihnen einmal angeboten hat, für 1 Million Euro am Dschungelcamp teilzunehmen? Warum haben Sie abgelehnt?
Otto Waalkes hat von sich aus geäußert, dass er sich eine Teilnahme vorstellen könne. Allerdings ist es nie zur Verhandlung gekommen.
Frage 67. Brigitte Nielsen streikte sich in die Staffel 2012 zu einem Kaffee. Wie beurteilen Sie diese Anekdote heute?
Es ist nicht korrekt, dass sich Brigitte Nielsen zu einem Kaffee streikte.
Frage 68. Zwischen Peter Bond und dem Moderatoren-Duo Dirk Bach und Sonja Zietlow kam es hinter den Kulissen immer wieder zum Streit. Warum konnten Sie sich nicht leiden?
Dieser Streit ist uns nicht bekannt.
Frage 69. Warum brachte RTL den Vorfall zwischen Benjamin Beuys und seiner damaligen Freundin Mareike, bei dem diese ein blaues Auge davontrug, nicht zur Anzeige bei der australischen Polizei, sondern brachte beide außer Landes?
Bei Körperverletzungsdelikten kann nur der Geschädigte selbst Anzeige erstatten. Seine damalige Freundin wollte ausdrücklich auf eine Anzeige verzichten. Beide wollten auf eigenem Wunsch vorzeitig abreisen.
Frage 70. Bert Wollersheim wurde die Einreise nach Australien verweigert. Welche Rolle spielte RTL bei diesem Vorgang?
RTL spielt hier keine Rolle. Bert Wollersheim ist auf Eigeninitiative nach Australien gereist, um seine damalige Frau zu überraschen.
Frage 71. Laut Bildinformationen wurde von viel mehr Kandidaten der Satz "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" gesagt, als im TV gezeigt wurden. Warum wurden diese Szenen den TV-Zuschauern vorenthalten?
Das ist nicht korrekt. Wer den Satz sagt, verlässt das Camp und das wird auch in der Show gezeigt.
Frage 72. Einige Kandidaten wurden, nachdem sie den berühmten Satz gesagt hatten, von Produktionsmitarbeitern überredet, doch noch zu bleiben. Warum wurde so verfahren?
Wenn Promis laut mit dem Gedanken spielen, das Camp zu verlassen, gab es Gespräche, wie diese Krise eventuell zu überstehen ist. Es wurde aber niemand überredet, im Camp zu bleiben.
Frage 73. Warum verlässt die Mehrheit der Kandidaten, die den berühmten Satz sagen, das Camp fast immer in den Morgenstunden?
Dafür gibt es keinen speziellen Grund.
Frage 74. Warum wird den Kandidaten und auch ihren Begleitpersonen das Hotelfrühstück im Versace nicht bezahlt?
Den Kandidaten und ihren Begleitpersonen wird bis zum Start der Staffel das Frühstück im Versace bezahlt. Danach bekommen die Begleitpersonen täglich ein bestimmtes Budget zur Verfügung gestellt, über dessen Verwendung sie frei verfügen können. Das gilt auch für die Prominenten, nachdem sie das Camp verlassen haben.
Frage 75. Warum gibt es ein Gemeinschaftsfrühstück für die Begleitpersonen in einer Suite mit Küche?
Das Frühstück ist ein Angebot an die Begleitpersonen, die sich in der Suite gemeinsam die Sendung anschauen können. Eine Teilnahme ist nicht verpflichtend.
Frage 76. Nach zahlreichen Eskapaden müssen sich die Kandidaten im Versace Hotel anständig und leise verhalten. Hat sich die Situation mittlerweile wieder gebessert?
Es gab in den letzten Jahren keine Beschwerden über das Verhalten der Kandidaten im Hotel. Tja, da würde ich sagen, haben wir doch alles geklärt, Herr Perler, oder?
Ich würde sagen, auf jeden Fall.
Ach, meine Güte.
Vor allem die Sache mit den, was war das nochmal? Mit der Frage 30.
Ja. Wir freuen uns auf die nächste Ausgabe. Nächsten Donnerstag wieder live im Radio. Bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Was mit Medien?
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.